Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management & More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, heute wieder eine Folge aus meiner Männerhöhle, aus meinem Homeoffice. Dafür ist dann auf jeden Fall der Ton gut. Für alle, die sich das jetzt eben nur als Podcast-Folge anhören, muss ich dann immer sagen, ihr könnt gerne auch das euch bei YouTube anschauen. Diesmal macht es vielleicht sogar auch Sinn, ich will nicht sagen, mal in Richtung YouTube zu wechseln, weil ich habe auch versucht, mal so wiederum das, was ich erkläre, mit dem ein oder anderen Bild zu untermalen oder eben auch hier heute mal sogar mit einzelnen Videoausschnitten. Muss man aufpassen, ne? Ich will jetzt hier nicht irgendwie oberrechtlich Probleme verursachen. Ist immer nur so ein ganz kurzes Snippet, ne? Damit man eben mal so ein Gefühl dafür bekommt, von was ich jetzt hier gerade spreche. So. Über was will ich denn heute eigentlich sprechen? Ich war die letzten 3 Tage in Hamburg auf den IT-Strategietagen, was übrigens wirklich wieder ein super Event gewesen ist. Also nochmal vielen Dank an die Veranstalter. Gibt ganz kleine Kritikpunkte. Es waren mehr Leute da als das letzte Mal. Und das hat sich dann an so Sachen gezeigt, wie du hast keinen Platz gehabt, dich irgendwo hinzusetzen, um zu essen. Aber mein Gott, ansonsten wirklich tolles Event. Ich habe tolle Gespräche geführt, wieder auch ganz spannende Leute kennengelernt, CIOs, CDOs, CTOs. Und mich mit denen natürlich auch vernetzt, habe sie auch zu Insights eingeladen, ne? Also auch wieder hier, ne? Wer sich das Video anschaut, sieht auch wieder mich mit einem virtuellen Hintergrund, da ist wieder der QR-Code, scannt den ein, meldet euch auf der Insights an. So, aber was mir natürlich aufgefallen ist, und ich habe die eine oder andere Präsentation auch besucht, das ist natürlich immer sehr Hochglanz. Das wirkt auch alles sehr, ich will nicht sagen linear, so vom Problem zur Lösung. Ne? Hier und da gibt es mal sowas wie kurzer Rückblick auf die Herausforderungen. Ne? Was war schwierig? Aber am Ende überwiegt natürlich die positive Nachricht, wir haben es geschafft, wir haben Agentic AI eingeführt. Was ich sagen muss, hier und da hat mir ganz klar dann der Aspekt gefehlt, Business Case, ROI, ne? Hat sich das wirklich gerechnet? Hat sich das wirklich gelohnt? Außer zu sagen, ja, bei uns läuft das jetzt alles Agentic AI basierend oder das haben wir dann eben alles auf Google umgestellt. Das ist jetzt erstmal, das klingt so halbwegs revolutionär, aber ne, nochmal einen Schritt zurück. IT hat halt keinen Selbstzweck. Ne? Sie soll unternehmerische Probleme lösen oder zumindest die technologische Basis für solche Fragestellungen sein, wie kann ich meine Prozesse effizienter machen? So, also das hat mir so ein bisschen gefehlt und insofern habe ich gedacht, okay, das Glaube braucht nochmal so eine kritische Stimme und ich bin ja jetzt nicht unbedingt der immer sagt, Technologie ist das Allheilmittel und diese Folge in der Folge, nämlich ich habe ja gerade eben so eine Serie zum Themenbereich Innovation, ne, eben aus meiner Rolle als Chief Innovation Officer, möchte ich aber eben nochmal heute eine kleine Serie in der Serie eben starten zu dem Thema, wenn Digitalisierung scheitert, so habe ich mir das jetzt mal überlegt, oder wenn Innovationen ja, scheitern, ne? Wenn sie eben nicht den gewünschten Erfolg bringen. Heute in der ersten Folge, und da wird mal so sagen, mindestens 5 oder 6 Folgen geben, würde ich mal das Thema gerne besprechen, Plattform ohne Zukunft, ne? Warum Ökosysteme wichtiger sind als Technik. Ne? So, und insofern hoffe ich, dass ihr natürlich jetzt nicht nur diese erste Folge euch anhört, weil jeder hat so ein bisschen auch so ein bisschen Lessons learned für CIOs und das baut sich so aufeinander auf. Insofern, ne, stay tuned, jetzt schon mal direkt am Anfang gesagt. Also, in dieser Serie geht es also um IT-Innovation, also die Serie in der Serie, ne, das ist ganz klar, aber eben Innovation, die, sag jetzt mal so, strategisch viel versprochen, aber operativ dann wenig gehalten haben. Ja, hier und da mal sicherlich auch mit einem gewissen Schmunzeln und mal auch vielleicht sehr deutlicher Kritik. Mal gucken, wie ich die Balance hinbekomme. Ne? Und vor allem geht es eben hier um Entscheidungen. Ne? Also wir reden ja über Millionenbudgets teilweise. Wir reden über Plattformstrategien. Aber leider eben hier und da auch mal aus der Erfahrung gesprochen, reden wir über Projekte, bei denen man heute sagt, eigentlich war die Technik gut, ne? Aber irgendwie ist nichts draus geworden. Da haben wir aufs falsche Pferd gesetzt. Ne? Ja, und eben genau aus diesem, ich sage jetzt mal, Blickwinkel heraus sprechen wir heute über das Plattformen ohne Zukunft. Ne? Systeme, die, ich würde mal sagen, wirklich perfekt gebaut wurden, kann man so sagen, ne? sauber entwickelt, top designed und sie sind trotzdem gescheitert. Warum? Naja, vielleicht ist der sogar der wichtigste Grund, weil niemand mitgemacht hat. Warum dann niemand mitgemacht hat, darauf will ich dann nochmal eingehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein wesentlicher Aspekt dann für das Thema Lesson Learned. Okay, mal so als Bild, und das ist jetzt das für diejenigen, die jetzt sich das Ganze nur als Podcast-Folge anhören. Das ist ein bisschen schwer dann vielleicht einzuordnen, aber ich habe mir ein Bild rausgesucht. Übrigens, also ich werde heute mal so verschiedene kleine YouTube-Schnipsel eben zeigen. Und ich habe mir ein Bild rausgesucht aus einem YouTube-Video, was den Berliner Flughafen zeigt, noch vor seiner Eröffnung. Und was man da sieht, ist eben ein Flughafengebäude, ne, mit den verschiedenen Gates und den, ich sag mal sozusagen, den Landungsbrücken da, also wo man dann eben die Finger, ne, die dann eben zum Flugzeug rüberreichen, wo man dann ein- und aussteigen kann. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gefotoshoppt wurde, aber man sieht nichts außer dieses Gebäude. Ne? So, also moderner Flughafen, ich will jetzt nicht sagen, ich war jetzt auch schon mehrfach in Berlin, ne? Was ich jetzt sage, stimmt jetzt nicht unbedingt in jedem Aspekt, ne? Aber stellt euch mal vor, ihr habt halt so einen Flughafen, ne? Hochmodern, perfekte Terminals, digitale Gates, automatisierte Prozesse, Smart Security, alles vom Feinsten. Aber es gibt keine Fluggesellschaften, ne? Keine Airlines, keine Partner, keine Strecken, konsequenterweise auch keine Passagiere. Was hast du denn dann? Hast du dann einen Flughafen? Man könnte ihn als solches nutzen, aber eigentlich ist es einfach verdammt teures Gebäude. Ne? Und genauso gab es eben auch verschiedene IT-Plattformen, die, ich sage es mal sozusagen, dieses Schicksal geteilt haben. Naja, ich meine Gott, Berlin funktioniert mittlerweile. So halbwegs. Ne? Aber wie gesagt, einige IT-Plattformen, die ich heute mal kurz zeigen will, die sind mittlerweile eben nicht mehr existent oder, ich sag mal, fristen sowas wie ein Nischendasein. Fangen wir mal mit einem Beispiel an. Und zwar, ich klicke jetzt mal da gerade rein und dann sieht man jetzt ein schönes Bild. Die, die das jetzt eben sich anhören, die können ja zumindest das Audio mitbekommen. Das ist jetzt, ich würde mal sagen, so wie so ein kleiner Werbeclip von einer Lösung, von einem großen, ich sag jetzt mal, Cloud-Anbieter, den alle kennen, nämlich Google. Und zwar Google Stadia. Hören wir uns mal kurz rein. Na, roll the clip.
Okay, so you're wondering, what exactly is Stadia? We've got you covered. Stadia is an all-new way to enjoy your favorite hit video games. Only you don't need an expensive console or PC to play. Stadia streams games directly from Google's data centers to your devices. It's kind of like streaming music or TV shows, but with high-quality video games. To play on your TV, plug in a Chromecast Ultra and set up your Stadia controller using the Stadia app on your phone. Once you're set up, you buy the game you want, then you play it instantly. You don't have to wait for it to download either. Seconds after you press purchase, you'll be streaming your game directly from the internet to your screen.
Reicht, ne? So, das war ein Werbeclip, ne? Der läuft noch eine ganze Weile. Kann man sich anschauen bei Google. Bei Google sag ich jetzt schon, bei YouTube. Aber mein Gott, die gehören ja irgendwann am Ende auch zusammen. 2019 ist Google Stadia gestartet, ne? Und das war, wie gesagt, das war so die Ankündigung, ne? Du brauchst keine Konsole mehr, du brauchst kein High-End-PC mehr, kein Setup, ne? Du streamst Games direkt aus der Cloud. Technisch absolut beeindruckend, ne? Rechenzentren von Google logischerweise weltweit, ne? Niedrige Latenz, Streaming in 4K, nahtlose Integration. Wenn es um die Technikwelt geht, ne? Die war absolut begeistert, ne? Die Realität, naja, es passierte nichts. Die Spieler blieben weg, die Publisher haben gezögert, die Entwickler haben nicht investiert. Und warum? Weil keiner wirklich wusste, ne? Bleibt Google in 2 Jahren noch dabei, weil ja, es gab keine Exklusivtitel, ne? Also das ist so, ich bin Gamer, muss ich ja immer dazu sagen. Und ich habe mir das damals auch angeschaut und gedacht dann, weiß ich jetzt nicht. Also Exklusivtitel fehlten. So wie das jetzt, was weiß ich, beispielsweise bei PlayStation, Last of Us oder so ist. Ne? Also da gibt es immer so ein paar Sachen, die einfach die Gamer erwarten und deswegen kaufen die dann eben auch diese Konsole. Ne? Es gab keine Communities, ne? Es gab kein Modding, ne? Es fehlte das Vertrauen, kann man sagen. Also man darf wirklich echt, also da muss man wirklich sagen, auch Respekt in Richtung Google. Stadia war technisch brillant, aber strategisch gesehen einsam. Ne? Das große Kernproblem, was ich bei Stadias sehe, ist, also Google hat eine Plattform gebaut, aber kein Ökosystem, keine stabile Entwicklerbasis, kein langfristiges Commitment, zumindest keine Signale in diese Richtung, keine echte Co-Innovation. Ne? Und in der IT gilt nach meinem Dafürhalten gerade mal, Plattformen leben eben nicht nur vom Code, sie leben von den Menschen, die dann diese Plattform nutzen. Ne? Also etwas, was nicht gut funktioniert hat. Man muss sagen, mittlerweile gibt es natürlich auch andere Gaming-Plattformen, auch von den bekannten Konsolenherstellern. Ne? Und die gehen natürlich alle immer stärker in diese Richtung. Bei Google? Fragezeichen. Ne? Das hat nicht wirklich so gezündet. Ein anderes Beispiel, da muss ich sagen, bin ich sogar ein Geschädigter, weil ich geglaubt habe, dass das cool ist. Und zwar, schalten wir mal weiter, gehen wir auf eine Technologie ein. Wer jetzt also das Bild sieht, da sieht man zwei Tablets liegen. Das eine ist ein altes iPad und das andere daneben ist etwas, wo ich gedacht habe, boah, das ist so cool, das muss ich haben. Nämlich ein Surface RT. Ja? Falls es jemand noch nicht wusste, ich habe mal viele Jahre bei der KPMG als IT-Auditor gearbeitet und war dann unter anderem der Lead-Auditor für Microsoft weltweit. Und habe in dem Zusammenhang auch 8 Jahre lang die Microsoft-Partnerkonferenzen besuchen dürfen. Die gab es dann über die ganze USA verteilt, auch teilweise in Kanada. So, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welcher Konferenz gewesen sein muss. Also es muss irgendwie 2012 gewesen sein, weil damals kam das Ganze raus. Und ich bin mir echt nicht so sicher. Es könnte sein, dass es irgendwo in Houston war. Könnte sein, ja? Also Houston, Texas. Und da hat man den Partnern damals eben einen Discount-Coupon geschenkt oder gegeben. Ja, geschenkt, ja, also man hat ihn in die Hand gedrückt bekommen. Und dann konntest du diesen Surface für einen günstigen Preis kaufen. Das hätte sonst irgendwie doppelt so viel gekostet. Und ich glaube, du konntest auch mehr als einkaufen. So, und ich bin dann natürlich direkt zu so einem Microsoft-Store, der in so einer Shopping-Mall gewesen ist, und habe mir das Ding geholt. Ne? Also, und auf diesem Surface RT lief eben Windows RT. So, also ich bin gesagt, mal kurz einen Clip dazu, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Das übrigens ist von der Stiftung Warentest, ist schon ein paar Jahre alt. Ich roll sozusagen das Video jetzt nicht die ganze Zeit, aber nur, dass man mal so erkennt, worum es geht. Und ich muss dann auch gleich sagen, warum ich das soweit cool fand. Das wird nämlich direkt am Anfang erwähnt. So, fangen wir mal an.
Auf den ersten Blick sieht Microsoft Surface Tablet aus wie viele andere Geräte dieser Gattung. Doch auf dem Surface läuft Microsofts Betriebssystem Windows RT, eine abgespeckte Version von Windows 8. Und auch äußerlich gibt es Unterschiede zu den bisherigen Tablets.
Eine Besonderheit ist sicherlich der integrierte Ständer, das heißt man kann...
So, reicht schon. Tatsächlich, muss ich dazu sagen, habe ich mir das Ding damals eben unter anderem auch wegen dieses integrierten Ständers gekauft. Und nicht nur das, sondern Microsoft hat dann immer auch noch eine Tastatur mitgegeben, die man da so ran klippen konnte, ne, mit so einem Magneten. Aber das war schon cool, ne? So, hast du das vor dich hingestellt und dann hast du immer so gedacht, ey, ich habe sowas wie ein Mini-Notebook bei mir dabei, ne? So, also, das war eben Surface RT, ne, mit Windows RT. Muss man also sagen, das war Windows, was auf einem sogenannten ARM-Architektur lief oder eben auf so einem ARM-System. ARM, ne, das steht für Acorn Risk Machine oder Advanced Risk Machines und das Risk ist RISC, ja, und steht für Reduced Instruction Set Computing. Das muss ich jetzt mal kurz ablesen, ne? Und das ist, ich sage es mal, eine Technologie, die es vor allen Dingen ermöglicht, ich sage mal, mit kleineren Chips zu arbeiten, ne? Und damit passen die natürlich auch in mobile Endgeräte. Also man konnte dann einfach den Größenfaktor runterschrauben und dann ist das eben auch besser, wenn es um mobile Systeme geht. Deswegen sind unter anderem eben auch Apple, Qualcomm, Samsung und so weiter, das sind eben auch alles Lizenznehmer von diesem ARM-Konzept. Ne? So, also auch Microsoft hat sich das angeschaut und wollte ja irgendwie auch groß in Hardware einsteigen, ja, und hat dann eben angefangen, jetzt, ich sag mal, eben sowas wie zum Beispiel ein eigenes Tablet rauszubringen. Und das war eben mobiler, das war tabletfähig und das klingt doch alles irgendwie total logisch. Das Problem aber war, und das ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, Windows RT selber konnte halt keine klassischen Windows-Programme ausführen. Ne? Kein Photoshop, kein Outlook, Desktop. Ne? Es gab natürlich so eine spezielle App, die man eben dort aus dem App Store runterladen konnte. Es gab keine Business-Tools, eben nur spezielle Apps. Die gab es kaum. Also der App Store war eine Katastrophe. Ne? Da hast du drauf geguckt, hast gedacht, hä, wo sind denn die alle? Ne? Also ich habe gedacht, ich kaufe Windows. Ich bekam aber irgendwie sowas wie ein halbes Windows. Ne? So, und Realität war dann eben, IT-Abteilungen waren verwirrt, User waren frustriert, Entwickler waren desinteressiert. Ne? Es gab also auch nach mehreren Jahren dann immer noch keine vernünftigen Apps im App Store. Ne? Und innerhalb weniger Jahre war das Projekt dann tot. Muss man natürlich sagen, mittlerweile hat Microsoft auch sogenannte Surface Books und die sind wirklich auch technologisch echt state of the art. Ne? Aber das sind ganz normale Notebooks, ne? So wie eben andere Hersteller die auch haben, von Lenovo über HP und so weiter. Ne? So, könnte man also sagen, ne, Microsoft hatte zwar damals die Technik, aber, und das war das Scheitern von dieser Idee an sich, ne, kein klares Plattformversprechen, kein Entwicklermomentum, das haben sie irgendwie immer noch nicht so richtig, ne, und kein Business-Nutzen von den Dingern. Ne, und Plattformbruch gleich Vertrauensbruch, damit war das Ding dann durch. Ne. So, und ich habe das irgendwie auch, ich glaube, bei eBay irgendwann mal verkauft, weil ich es dann eben auch nicht mehr irgendwie sinnvoll gebrauchen konnte. Ja, ich will jetzt gar nicht von Windows Phone sprechen. Habe ich mir auch mal auf so einer Konferenz geholt. Gleiches Problem, könnte ich jetzt sagen. Ne? War am Ende genau die Herausforderung, die der, ich sag mal, Surface RT erlebt hat. So, letztes Beispiel. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe eine direkte Reporting-Line zum sagen wir mal, Gründer und eben der Time-to-Act und Geschäftsführer der Time-to-Act Group. Ich sozusagen in meiner Rolle als Chief Innovation Officer der Time-to-Act Group reporte dann an einen von mir sehr geschätzten Menschen, nämlich Felix Binsack. Und den kennen sicherlich auch einige in der Industrie, vor allen Dingen Menschen, die bei IBM gearbeitet haben oder dort immer noch arbeiten. Die Time-to-Act ist gerade in den Anfangsjahren durchaus mit IBM auch groß geworden. Und wir sind natürlich auch immer noch ein Technologiepartner von IBM. Und insofern will das jetzt gar nicht alles so jetzt eben besonders negativ darstellen. Ich will nur erklären, muss sozusagen ein bisschen anmoderieren, damit das nicht mir auf die Füße fällt. Es gibt eine Lösung von IBM, die es leider eben auch nicht mehr wirklich richtig bis in die, jetzt, ich sag mal, in die Gegenwart geschafft hat und die über viele Jahre aber in vielen Unternehmen zum Einsatz gekommen ist, nämlich Lotus Notes. Also viele von euch kennen diese Lösung, viele von euch haben vielleicht auch darunter gelitten, vor allen Dingen zum Ende hin. Also da, wo man dann gesagt hat, jetzt geht es wirklich nicht mehr, jetzt müssen wir irgendwie in Richtung Outlook migrieren oder eben Exchange von Microsoft. Ne? Man muss aber mal ganz klar sagen, in den 90ern, also 1990ern, ne, war dieses System absolut revolutionär. Das hatte eine Kombination. Und wer sich jetzt eben dieses Bild anschaut, was ich hier einblende, ich will das Video gar nicht zeigen. Ich habe echt lange gesucht, bis ich nochmal sowas wie ein Erklärvideo gefunden habe. Und jetzt ging es hier zum Beispiel How to set signature in Lotus Mail. Das ist sozusagen die Unterschrift unter dem Video. Und da kann man zumindest mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie die Benutzeroberfläche von Lotus Notes in dem Kontext dann eben von dem Mail-Modul ausgesehen hat. Ne? Es war wirklich revolutionär. Es hat halt viele Dinge miteinander kombiniert. E-Mail, Workflow, Datenbanken, Collaboration. Das, was wir heute bei Microsoft eigentlich immer auch noch so in Versatzstücken sehen, wo sie versuchen, gerade mit Teams da irgendwie auch so eine Lösung hinzubekommen, die einfach besser diese ganzen Elemente miteinander verbindet. Ne? Also das hatte Lotus Notes damals schon. Alles in einem. So. Das Problem, was man aber sagen muss, gut, die Welt hat sich weiterentwickelt. Ne? Web, Mobile, Cloud, User Experience, ne? Fragezeichen. Und Lotus? Na, das ist stehen geblieben. Es war komplex, es war langsam, es war unintuitiv. Und ich rede gar nicht über die Frage, was aus der Lösung von damals eben heute geworden ist. Das hat man ja dann irgendwie an ein anderes Unternehmen verkauft. Da will ich gar nicht einsteigen. Ne? Also zumindest bis zu dem Moment, wo IBM an diesem System festgehalten hat. Sie haben halt nicht nur an dem System festgehalten, sondern sie haben an der Logik, an der Architektur dahinter festgehalten. Und nach meinem Dafürhalten einfach auch zu lange. Und in der Zeit hat Microsoft dann eben auch Office 365 als Ökosystem aufgebaut mit Partnern, Add-ons, Cloud-Services, APIs. Und Lotus hat schleichend natürlich dann eben immer mehr Marktanteile verloren. Und das war jetzt nicht unbedingt durch die Technik bestimmt, ne? Sondern durch Stillstand, also weil einfach in dieser Plattform irgendwie nichts mehr vorangegangen ist. Ne? Und insofern kann man auch sagen, Plattformen sterben nicht plötzlich. Also entweder starten die gar nicht auf, weil eben dieses Vertrauen fehlt, oder sie sterben an irgendeinem Punkt, weil sie irrelevant werden. Ne? Und ich glaube, das ist eben auch so ein Zwischenfazit jetzt aus diesen drei Fällen. Wir haben drei Fälle, ne? Drei Konzerne, 3 Milliarden Budgets dahinter und immer das gleiche Muster. Ne? Technik vorhanden, aber strategieschwach und die Community fehlt dahinter. Wenn man das jetzt mal umdreht, kann man sagen, erfolgreiche Plattformen brauchen Folgendes. Entwickler, Partner, Vertrauen, Langfristigkeit und Klarheit. Wenn irgendeins von denen fehlt, dann bist du irgendwie allein. Und dann ist wahrscheinlich auch der Erfolg der Plattform zumindest mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Gut, was bedeutet das jetzt sozusagen für CIOs, CDOs, CTOs? Ne? Und bin ja immer auch noch Interim-CDIO für die KWC Professional. Also insofern ist das auch für mich wichtig. Ne? Und ansonsten berate ich natürlich genau diese Rollen und will ja jetzt auch nicht falsche Empfehlungen aussprechen. Also jetzt wird es wichtig für euch in dieser Rolle. Ne? Das betrifft eben bei anderen auch nicht nur Google oder Microsoft, das betrifft dann eben euch in dieser Rolle als CIO, CDO, CTO. Ihr habt wahrscheinlich in den letzten Monaten, letzten 2-3 Jahren immer mal wieder so ein Angebot bekommen. Neue Plattform, Next Generation, Cloud-nativ, AI-ready. Und wie gesagt, sowas habe ich natürlich jetzt die letzten Tage auch wieder gesehen. Ne? Und dann sieht man den Piloten, boah, läuft gut, Demo überzeugt, okay, und dann? Dann fängst du an, Prozesse drauf aufzubauen, Workflows, Architekturen, du investierst da sozusagen rein. Ne? Und 5 Jahre später ist der Service Provider weg, der Vendor ist weg, das Produkt wurde eingestellt, der Support ist reduziert und du sitzt auf dieser Plattform. Und dann? Na? Gibt ja gerade heftige Diskussionen, gerade im Kontext von so Citizen Development, so, also wo eigentlich der normale IT-User faktisch mit ein bisschen Prompting eigene Apps bauen kann. Und man redet damit natürlich schon so ein bisschen das Ende von so monolithischen Systemen herbei wie SAP. Ich muss auch sagen, hier und da überlegt man sich ja durchaus, ob das eben sinnvoll ist, immer alles aus der gleichen Öko-Wolke, aus dem gleichen Ökosystem zu kaufen oder dann nicht, ich sage es mal, auf andere kleinere Unicorns zu setzen, damit es dann eben, ich sage mal, günstiger wird, weil ich könnte man mal sagen, dass so eine globale Plattform wie SAP, wenn es eben um, ich sage mal, die Unterstützung von unternehmerischen Prozessen geht, natürlich auch den Preis gefunden hat, der sich ja auch aus dem gesamten Invest dann bis zu diesem Moment hin irgendwo ergeben hat. Erklärt trotzdem nicht, warum die nicht ganz billig sind. Na, bitte, das muss man immer in einem Gesamtkontext sehen und ich will das irgendwie so immer so dastehen lassen, als ich mag SAP nicht. Ich hab sicherlich eine persönliche Meinung zu der Lösung und nicht alles, was die haben, ist unbedingt auch das Beste. Ja? Gibt es durchaus Lösungen, die durchaus ein besserer Fit für Unternehmen, unterschiedliche Größe, unterschiedliche Industrie sind. So. So viel mal einfach mal dazu hin, kurz nochmal eingeordnet. Ne? Aber da wird gerade viel diskutiert. Ne? So, hey, komm, da kannst du mal doch eine andere, ich sag's mal, Lösung für Human Capital Management ausprobieren. Oder wie sieht's denn aus mit Spesenabrechnung? Oder. Und da musst du dich natürlich trotzdem fragen, wenn du jetzt auf irgendwas anderes setzt, sind die dann in 3, 4, 5 Jahren noch da? Also die Welt ist extrem schnelllebig. So, also, glaube ich, müsst ihr 5 Prüffragen mitnehmen. Wenn ihr euch eben entscheidet, jetzt mal so diesen Schritt zurückzugehen oder mal so einen Schritt einfach zurückzugehen, um zu einem besseren Blick zu haben auf das, was eure jetzige Applikationslandschaft, was eure verschiedenen IT-Systeme betrifft und wo ihr euch dann überlegt, wo gehe ich jetzt gegebenenfalls hin, führe ich eine neue Plattform ein. Und wie gesagt, heute ist irgendwie Plattform sowieso das Schlagwort. Ne? Also bevor man irgendeine Plattform einführt, ob das jetzt im Kontext von Softwareentwicklung ist, Service Management, Operations, bis hin zu eben, ich sage es mal, Geschäftsprozess unterstützenden Plattformtechnologien etc. Ne? Wie viele aktive Entwickler gibt es dafür im Markt? Ne? Wie viele Partner? Wie sieht die Produkt-Service-Roadmap aus? Wie einfach ist der Exit? Ne? Also wenn das Ding irgendwie schief geht, wie leicht komme ich wieder an meine Daten ran und sind die in einem Format, dass ich die wiederum in einem anderen System dann auch verwenden kann? Ne? Wer außer mir nutzt das wirklich? Gibt es eine Community, die sich eben nicht nur aus Entwicklern zusammensetzt, sondern auch aus echten Anwendern, aus Kunden? Ne? Und wenn du das nicht beantworten kannst, dann würde ich mal sagen, Vorsicht. So. Also wenn man das jetzt mal zusammenfassen will, was ich jetzt in den letzten paar Minuten erklärt habe, dann ist eins entscheidend. Ne? Also wenn man sich für eine Plattform entscheiden möchte, dann sollte man nie zuerst die Frage stellen, was kann die Plattform, was kann das Tool, was kann die Technik, sondern eher die Frage stellen, wer lebt davon, wer investiert da rein, also auch vor allen Dingen auf der Kundenseite, wer entwickelt darauf, wer bleibt. Ne? Technik kann man austauschen, aber Abhängigkeiten, das ist schwierig. Ne? So, in dieser Tonalität und, ich sag mal, mit dieser kritischen Betrachtungsweise will ich eben die nächsten Folgen dann genauso ausgestalten. In der nächsten Folge, kann ich jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick nehmen, gibt es folgende Idee oder der Titel wird wahrscheinlich wie folgt sein, nämlich KI, die nicht funktioniert. oh mein Gott, mal sehen, wie viel Reaktion ich darauf bekomme. Ne? Also Untertitel übrigens, Versprechen, die größer waren als die Daten dahinter. und da geht es um so Fragen wie, ich lasse das jetzt mal, ne? ich muss einen gewissen Spannungsbogen aufbauen. Ne? Also die große Frage wird halt sein, warum so viele KI-Projekte eben im Alltag scheitern. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte natürlich abonniert den Podcast, teilt ihn mit eurem Netzwerk, ne? Schreibt mir auch über eure Erfahrungen, also auch über welche Plattformen bei welchen Plattformen ihr eben auch so eine Enttäuschung erlebt habt, wo ihr gesagt habt, hey, das funktioniert total gut und dann wart ihr dann am Ende trotzdem der Letzte, der die Plattform verlassen hat, der Letzte macht das Licht aus oder so, ne? Da würde ich mich freuen, wenn ihr das auch in den Kommentaren zum Beispiel bei YouTube mal mit hinterlegt. Ich würde dann natürlich auch logischerweise darauf reagieren. Da freue ich mich auch schon auf den Dialog, der daraus entsteht. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Dankeschön.